passt halt sehr gut. Schön, dass ihr trotz der Ferienzeit hier seid, dass die Urlaubsstimmung nicht so weit geht, dass ihr auch Urlaub macht von der City Chapel. Herzlich willkommen hier. Und wir werden heute sozusagen abschließen mit dieser ganzen Thematik, die angefangen hat mit dem sogenannten vierfachen Ackerfeld. Und das haben wir gesehen, wo der Samen ausgestreut wurde und was das für Auswirkungen hat. Wir haben über das Gleichnis vom Licht gesprochen, dass unser Leben, dass das wirklich Auswirkungen hat nach außen hin. Aber wir haben auch uns vor 3 Wochen das erste Mal beschäftigt mit diesem Vieh, mit diesem Raben, der gekommen ist, um diesen Samen wegzupicken. Ja? Bei dem vierfachen Ackerfeld sagt Jesus, das ist der Teufel, im Grunde genommen ein Bild von dem Teufel. Er versucht, das Gute, was in uns drin ist, wegzunehmen. Ja? Und ich glaube, das passiert auch sehr häufig in der Sommerzeit, in der Ferienzeit, in der Urlaubszeit, dass viele Impulse, die da mal gesetzt wurden, dass sie irgendwie dann so verflachen. Obwohl gerade die Urlaubszeit eine ganz tolle Möglichkeit ist, das zu vertiefen. Man hat in der Regel ja ein bisschen mehr Zeit. Ja, und ich möchte euch echt auch ermutigen, das, was ihr heute hört, mitzunehmen, umzusetzen und anzuwenden auf euer Leben. Zugegeben, es geht heute noch mal ein bisschen ins Eingemachte, aber das könnt ihr ja alles vertragen, das weiß ich. Vor 3 Wochen haben wir über Vollmacht gesprochen, sozusagen den ersten Teil. Ich habe euch ja schon vorgewarnt, es gibt noch einen zweiten Teil. Eine Woche später hat der Daniel über Berufung geredet, was es bedeutet in unserem Leben. Da wird das auch nochmal angesprochen. Heute geht es um Vollmacht, den zweiten Teil. Und das steht schon da. Und ich finde, das ist ein gutes Ziel für unser Leben, so wie dieser Typ, der da steht. Ja, ich finde, das zeigt sowas von Freiheit. Und das will Gott, wo der Geist Gottes ist, das Freiheit. Und Gott will, dass wir frei sind, dass wir nicht irgendwie unter so einer Glocke drunter sind. Und wir haben uns vor 3 Wochen, oder diesen Vers haben wir uns schon öfters angeschaut, im Johannes 10, Vers 10, wo es heißt, Jesus bringt diesen Vergleich, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin aber gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Was willst du? Du hast die Wahl, ja? Ist logisch, was wir wollen. Wir wollen alle leben im Überfluss. Und mit dem Dieb, da spricht Jesus über den Teufel. Niemand hat so viel vom Teufel und von der Hölle erzählt wie Jesus. Da reden wir nicht gern davon. Das werden wir heute auch nochmal so ein bisschen anschneiden, aber es geht nicht um Teufel, es geht um uns. Es geht nicht um ein Leben in Niedergeschlagenheit, sondern ein Leben in Freiheit. Nur um dieses Leben in Freiheit und um in Vollmacht zu leben, müssen wir uns natürlich auch ein bisschen mit der anderen Seite auseinandersetzen, damit wir diesen Plan kennen und durchschauen. Daniel hat vor 2 Wochen das gesagt. Das sind eigentlich Methoden, Methodia. Ja? Das sind Methoden, die der Teufel hat, unser Leben kaputt zu machen. Und dieser Vers hier, der hier steht, das sind 3 Dinge und ich habe euch das vor 3 Wochen, im Grunde genommen kann man das schön aufteilen auf die Persönlichkeit des Menschen. Der Dieb kommt nur, um unsere Seele zu stehlen, unseren Körper regelrecht zu schlachten, um uns kaputt zu machen und unseren Geist zu verderben. Ihr erinnert euch, vor 3 Wochen war das ganz aktuell, wo diese Amy Winehouse ihr Leben genommen hat, ja. Ein Popstar, der mitten am aufsteigenden Ast war, eigentlich voll in der Karriere, nimmt ihrem Leben ein Ende. Das ist das, wo der Gegenspieler Gottes uns alle haben möchte. Und dann war das auch die Woche, als dieser Attentäter in Norwegen um sich geschossen hat und viele Leute mit in den Tod gezogen hat. Und jetzt ist ja rausgekommen, übrigens, beziehungsweise das wird jetzt noch verhandelt, dass dieser Typ, während er diese Leute umgeballert hat, versucht hat, die Polizei anzurufen. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Aber merkt ihr, was von diesem Kampf, der manchmal in Menschen drin ist? Und damit wollen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben vor 3 Wochen uns diese 2 Geschichten angeschaut. Zum einen diese Geschichte von dieser Sturmstillung. Lukas 8, Vers 22, wo Jesus in der Lage ist, Herr über die Naturgewalten zu sein. Es war ein Sturm und er sagt, still. Und es ist still. Wir wünschen uns das ja auch manchmal gerne hier, jetzt gerade in dieser Wetterlage momentan, ja. Wenn du Urlaub hast, es ist am Regnen, aber Leute, das ist echt ein Segen. In Jordanien hat seit April nicht mehr geregnet. Und was da rauskommt, wenn es nicht regnet, dann ist man froh über jeden Regentropfen hier, das mal nebenbei. Ja. Und dann haben wir uns noch die Geschichte angeschaut von dem besessenen Gerasena. Und ihm fasst es hier nochmal so zusammen, Markus 5, Vers 8. Jesus rief, fahr aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und dann heißt es im Lukas, die Dämonen aber fuhren von den Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich in den Abhang hinab in den See und ertrank. 2000 Schweine machten den Abflug da. Muss schon interessant ausgeschaut haben. Und das ganze Gequietsche da. Naja, okay. Also das, wenn hier Tierschützer sind. Also ich möchte jetzt nicht so genau darauf eingehen, warum und wieso das jetzt ausgerechnet Schweine waren. Das könnte man jetzt auch theologisch begründen. Ja. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Auf alle Fälle, das Ganze steht über dem Oberthema. Und das, diesen Vers habt ihr im 1. Johannes 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes gekommen oder offenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Und ich bin so froh, dass wir hier von Jesus predigen, von Jesus sprechen, er ist gekommen, damit wir nicht in der Finsternis leben müssen, damit wir nicht kaputt werden, damit wir nicht unter einer Last zugrunde gehen, sondern er ist gekommen, damit wir Leben haben. Und er ist gekommen, um dieses Wesen vom Bösen zu zerstören. Das ist wichtig. Und wir haben uns damals das ausführlich auch angeschaut, wenn wir diese Geschichte vom Gerasena sehen, da ist die Rede von Besessenheit, aber eigentlich heißt es vom Grundtext her, dieser Mensch hatte Dämonen. Ja? Besessen, das ist manchmal, führt das so ein bisschen in eine falsche Richtung, dass wir da irgendwie denken, ach, das gibt's ja heute alles gar nicht mehr. Aber zu allen Zeiten gab es dieses Phänomen. Und ihr erinnert euch, und ich muss das einfach nochmal kurz wiederholen, für die nicht dabei gewesen sind, die anderen, für sie ist einfach nochmal eine Vertiefung. Man könnte auch davon sprechen, von Menschen, die dämonisch belastet sind. Und wo fängt das an? Das fängt schon an, wenn der Teufel es schafft, durch irgendwelche Türen in unser Leben hineinzukommen und uns unter eine Last zu tun, unter eine Depression runterzutun. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Ich sage nicht, dass die Leute dämonisch belastet sind. Aber ich sage, der Teufel versucht, uns kaputt zu machen. Das ist sein ganzes Ziel. Und das führt am Ende dazu, wir haben eine Statistik uns angeschaut, dass Menschen ihrem Leben ein Ende machen. Und es gibt ganz viele Bereiche, wo der Teufel versucht, so seinen Fuß in die Türe zu kriegen. Das sind manchmal vielleicht ganz harmlose Dinge offensichtlich. Bilder, Musik, Filme. Das können alles solche Dinge sein. Wir haben sogar Bereiche von der Medizin angeschaut, Heilungsmethoden, wo Kräfte, unbekannte Kräfte angezapft werden. Und unbekannte Kräfte heißt nichts anderes wie okkult. Das Wort okkult heißt unbekannt. Also Dinge, von denen man nicht genau weiß, woher kommt's, was ist das. Oder Menschen kommen in Abhängigkeiten von irgendwelchen Drogen oder Abhängigkeit von Pornografie, Abhängigkeit von Internet. Das sind alles Dinge, wo der Teufel einen Fuß in der Türe hat. Versteht ihr? Wo man aus der Freiheit, wo man nicht in der Freiheit lebt. Und sein Ziel ist, so viel Einfluss zu nehmen, dass Menschen schier belastet sind davon. Oder wie wir das bei dem Gerasena gesehen haben, voll eingenommen sind. Und ich habe euch auch damals gesagt, wir leben hier in so einer heilen Welt, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, dann erkennt man vieles. Wir haben schon viel auch in der Seelsorge erlebt, wo Menschen förmlich belastet, dämonisch belastet waren, dämonisch fast schon im Besitz waren und man hat sie frei gesprochen. Und um dieses Thema geht es heute, um Vollmacht, um Freiheit. Nun, zusammenfassend haben wir gesehen, dass dieser Vers, Lukas 8, Vers 25, eigentlich der Schlüsselvers ist, denn hier begegnen uns zwei Fragen. Eine Frage der Jünger und eine Frage von Jesus. Die Frage der Jünger ist, als sie da Jesus sehen, wie er all diese seltsamen und ungewöhnlichen und powervollen Sachen macht, da heißt es, er besprach zu ihnen, das ist die Frage Jesu, der zweite Teil, erschrocken erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Naturgewalten gebietet und sie ihm gehorchen? Und Jesus, sozusagen Jesu Gegenfrage, die als erstes hier genannt wird, ist, wo ist euer Glaube? Also zwei Fragen, die hier im Raum stehen. Und auch diese zwei Fragen, die haben wir bereits angesprochen. Und es ist wichtig zu wissen, wer ist Jesus? Und wir haben heute ein bisschen mehr Zeit, uns damit zu beschäftigen. Mit wem haben wir es überhaupt zu tun in Jesus? Jesus ist nicht der Religionsstifter oder irgend so ein Symbol, irgend so ein Schmuckstück, was man sich um den Hals hängen kann, am Kreuz, sondern Jesus ist gekommen, und das haben wir eben gesehen, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und das ist der Grund, warum wir vier Evangelien haben und die immer wieder von übernatürlichen Dingen berichten. Und wo man heute krampfhaft versucht, diese Dinge irgendwie zu erklären mit unserem menschlichen Ratio oder sie als irgendwelche Bilder oder Mythen zu definieren. Nein, es ist tatsächlich so passiert. Damit man sieht, in vier Evangelien parallel, warum gibt es vier Evangelien? Damit wir ein und dieselbe Sache von vier verschiedenen Blickrichtungen anschauen können. Um zu staunen und zu sehen, was da passiert, was Jesus gemacht hat, was Jesus getan hat, warum er gekommen ist. Wer ist Jesus? Die meisten, völlig klar, wissen Bescheid, ja, Jesus, der Sohn Gottes. In Philipper 2, dürft ihr es gerne auch aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt, Philipper 2 oder euch Notizen macht, da heißt es, ich fasse das mal zusammen, im Vers 6, er war in Gestalt Gottes, sozusagen, er war Gott, er war bei Gott, er war ein Teil der Gottheit und er kam auf die Erde, machte sich selbst zu nichts, nahm praktisch, legte dieses, und das ist ein wichtiger Punkt, er legte diese göttliche Seite, legte er ab, er wurde ganz Mensch, er war Mensch und Gott in einer Person, aber er kam als Mensch. Ja? Und dann heißt es, er war der Gestalt nach wie ein Mensch befunden und im Vers 8, und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und er starb. Er lebte, und das ist wichtig, da werden wir gleich Bezug drauf nehmen bei unserem Leben, er lebte in einer völligen Abhängigkeit von Gott, von seinem Vater. Ganz eng, und jetzt kommt das Wort, in Vollmacht, in der Vollmacht seines Vaters. Ganz eng. Und der Teufel hatte nicht die Bohne, die Möglichkeit, seine Kralle irgendwo in die Türe von Jesu Leben reinzukriegen. Ja? Und das kann man ja sehr schön auch verfolgen durch das Neue Testament hindurch. Weder bei der Versuchung Jesu. Er hat es versucht. Ja? Wir kennen das, wo Jesus in der Wüste war und gefastet hatte und Zeit verbrachte mit seinem Vater. Und der Teufel versuchte ihn dort. Noch während seines Dienstes, wo immer wieder Leute kamen, oftmals sehr fromme Leute, die ihm seine Autorität streitig machen wollten und ihm ein Bein stellen wollten, auch nicht am Ende seines Dienstes in Gethsemane. Erinnert euch an die Szene, vielleicht haben auch einige die Passion Christi gesehen, ich finde das sehr gut dargestellt, wo Jesus da am Ringen ist und dann kommt dieses komische Wesen und die Schlange und alles mögliche. Ja. Aber ich glaube, da hat der größte Kampf Jesu stattgefunden. Der Teufel wollte ihn alle machen, fertig machen. Auch nicht am Kreuz. Bis er ausrief, es ist vollbracht. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Somit ist die Frage der Jünger Jesu beantwortet. Wer ist dieser? Und Jesus sagt dann, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Damit hat sich die Frage eigentlich beantwortet, dass sie sehen können, Jesus hat Macht über die Naturgewalten, Jesus hat Macht über die Dämonen, Jesus hat Macht über Krankheiten, Jesus hat sogar Macht über den Tod. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist euer Glaube? Und das ist unsere Frage. Und diese Frage, die hat sich 2000 Jahre hingezogen, von damals, wo es passiert ist, bis in die heutige Zeit. Und diese Frage stelle ich sozusagen stellvertretend für Jesus uns allen. Wo ist unser Glaube? Und ich möchte mich mit euch kurz mal unterhalten über die Grundausstattung, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Nämlich wenn Jesus sagt, wo ist euer Glaube, dann ist natürlich die Frage, wo stehen wir? Und es geht bei diesem ganzen Thema um Vollmacht. Glaube hat was mit Vollmacht zu tun. Auch das haben wir vor 3 Wochen gesehen. Jesus hat nämlich diese Dinge getan. Und nachher sagt er seinen Jüngern, ihr werdet diese Dinge auch tun, ihr werdet sogar noch größere Dinge tun. Oder als Jesus die Jünger aussandte und sie sahen diese Vollmacht in ihm, das griechische Wort hat Exousia, Autorität, sagt Jesus, ich gebe euch Vollmacht. Und er spricht diese Vollmacht über ihnen aus, sie gehen raus und plötzlich staunen sie über sich selbst, diese Typen da, diese Armen, diese normalen Menschen, sage ich mal, diese Jünger, diese halben Analphabeten, ja, erleben plötzlich, wie das Gleiche passiert, was Jesus getan hat. Sie kommen zurück, sie sagen, boah, da haben sich Menschen bekehrt. Andere wurden geheilt, von anderen wurden Dämonen ausgetrieben. Und sie kommen zurück, sie sind völlig von den Socken, was da passiert ist. Und im Missionsbefehl nachher, in Matthäus 28, sagt Jesus, mir ist alle Gewalt, alle Macht gegeben, jetzt geht ihr hin. Ja? Und er hat sie ausgesandt. Es ist ja auch völlig logisch. Jesus ist ja nicht gekommen, wie es manche Theologen sagen, Jesus ist gekommen und hat all diesen Zirkus gemacht, diese vielen Dinge getan, ja? Nur weil die Menschen ihn nicht angenommen hat, ist er wieder weggegangen und jetzt müssen wir sehen, dass wir uns hier durchs Leben durchkämpfen, ja? Im Kampf gegen Satan und seine Mächte. Nein, das ist nicht der Fall. Jesus ist gekommen, hat angefangen, das Reich Gottes aufzurichten. Diese Jünger, er hat sie berufen, sie wurden zu Nachfolgern und er hat gesagt, ich gehe zurück zum Vater, aber der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet in dieser gleichen Vollmacht vorwärts gehen. Ja? Und jetzt kommen wir zu dieser Grundausstattung. Die Grundausstattung zur Vollmacht. Und ich finde das so toll, diese Grundausstattung steht mir und dir zur Verfügung. Deswegen können wir auch so ganz frech, wie Jesus das auch tat, Jesus hat ganz frech und frei über Teufel, über Dämonen, über Hölle geredet, weil er wusste, dass er die Vollmacht hat über das. Und ich bin überzeugt davon, der Grund, warum wir nicht gerne über Teufel reden, über Hölle reden, über Dämonen reden, über all diesen finsteren Kram, ist, weil da letztendlich eine Angst ist. Und diese Angst, die muss genommen werden. Und deswegen kann ich hier vorne auch stehen und ganz frech und frei über diese Dinge reden. Weil es um Jesus geht. Und der erste Punkt lautet schlicht und ergreifend Glaube. 3 Stellen dazu. Johannes 11, Vers 25. Sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wow, das ist powerful. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er gleich gestorben ist. Manchmal fühlen wir uns so halb tot, ja, kämpfen uns so durchs Leben durch. Aber Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dann hast du Leben. Das ist kein Dahinvegetieren. Das ist kein Leben auf, oh, ich freue mich jetzt auf den Urlaub, ja, und vielleicht ist dein Urlaub schon hinter dir, boah, moin wieder ins Geschäft, ja. Das ist doch kein Leben. Jesus sagt, ich gebe euch Leben, jeden Tag neues Leben. Oder Johannes 11, Vers 38 sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, ich brauche nicht mehr angeturnt zu werden von außen. Und ich meine, sind wir doch ehrlich, das ist doch das, was uns oftmals am Leben erhält, dass wir immer so ein Input brauchen vom Außen. Oh, ich brauche nochmal irgendwie was Neues, damit es wieder vorwärts geht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, dann wird in dir der Motor sein, der dich antreibt, der dich vorwärts bringt. Das ist doch toll, oder? Und Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus, wer an mich glaubt, also immer diese gleichen Worte, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das ist das, was ich eben versucht habe zu erklären. Ich will jetzt nicht darüber philosophieren, okay, können wir dann auch Tode auferwecken, ja? Oder Sturm stillen? Darum geht es gar nicht. Es geht hier um Vollmacht. Es geht hier um Vollmacht. Jesus sagt, denkt nicht, ja hier, ich mache diese Dinge und wenn ich weggehe, dann müsst ihr nur noch trauern. Und das haben die Jünger ja getan. Nachdem Jesus weg war, haben sie sich versteckt. In diesem Obergemach da irgendwo, ja. Glaube ist die Voraussetzung. Und das möchte ich jetzt einfach mal hier so reinsprechen. Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund. Die meisten kenne ich hier, auch nicht alle. Die Frage ist, so einfach mal so ganz simpel, glaubst du Jesus? Und du sagst vielleicht, ich glaube nur das, was ich sehe. Und ich sage, das stimmt nicht. Wir sind bereit, allen Hokuspokus zu glauben. Gerade bei der Medizin ist das ja so. Ich habe zu Hause eine Flasche Zuckerwasser stehen. Die hat mir jemand geschenkt, gegeben, sagt, das hilft gegen Schlafprobleme. Ich habe bis jetzt nichts davon genommen, weil in diesem Zuckerwasser ist ungefähr 0,001% Wirkstoff drin von irgendwas. Das glaube ich nicht, dass das wirkt. Was ich damit sagen will, ist, viele glauben das aber. Placebo-Effekt, genau, richtig. Und das Problem ist halt eben häufig, dass der Placebo-Effekt dann hinhalten muss, ja. Aber ich sag dir, warum sind wir nicht bereit, das hier zu glauben? Hier verspricht Jesus uns alles und wir sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich möchte dich einladen, lass dich auf Jesus ein. Und weißt du, wie einfach das geht mit einem Gebet? Ich bete das jetzt mal. Ich bete jetzt einfach mal vor und wenn das für dich alles Neuland ist, neu ist, und du sagst, oh, das habe ich so noch gar nicht gehört, dann darfst du jetzt nachbeten, Satz für Satz, ganz still für dich, das ist eine Sache zwischen dir und Gott, und dann pass mal auf, was passiert. Herr Jesus Christus, das ist irgendwie neu für mich, was ich jetzt gehört habe. Und ich möchte mich jetzt einfach darauf einlassen. Ich möchte dich einladen in mein Leben. Du sagst, dass du für meine Schuld, für mein Leben ans Kreuz gegangen bist, damit ich Leben haben kann. Ich komme jetzt zu dir, bringe dir meine Schuld und alles, was mich bisher getrennt hat von Gott. Komm du jetzt zu mir. Mach mich neu. Ich möchte von nun an dich glauben. Und zeig mir, dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. In Jesu Namen. Amen. So einfach ist das. Das ist ein Beispiel. Wenn du das mitgebetet hast, dann nimm das, und du hast das vorher noch nie gebetet, nimm das mit und warte, was passiert. Warte, was passiert. Das ist etwas, was völlig ohne riesengroße Phänomene abläuft, aber das ist etwas, was du annehmen darfst. Jesus sagt das immer wieder. Und wir sind bereit, so viel Müll zu glauben. Und es ist nicht eine Sache vom Glauben. Ich kann das nicht glauben. Wir sind bereit, uns auf so viele Sachen einzulassen. Wenn jemand sagt, oh, das ist cool, das musst du auch machen. Oh, das hilft, das musst du auch machen. Und das ist das Wichtigste. Das ist der Einstieg. Natürlich muss man bei dem Thema Glauben auch sagen, wie viele von uns Christen glauben dem nicht. Mal ganz ehrlich, wenn du siehst, dass Jesus hier Sturm stillt und wenn Jesus Dämonen austreibt und jetzt tue ich mal den Sonderschulfaktor wegnehmen, das kennen wir ja alles, die meisten von uns von früher, aber glaubst du wirklich, dass das so passiert ist? Und glaubst du, dass das auch heute noch passieren kann, wenn Jesus das will? Und wenn Jesus die Jünger fragt, wo ist euer Glaube, dann müssen wir uns auch als Nachfolger Jesu in Frage stellen lassen. Ich stelle mich da auch in Frage. Weil ich merke so häufig, dass mir der Glaube fehlt. Und der hängt oftmals mit dem zweiten Punkt zusammen, mit dem Gehorsam. Wir haben eben bei Jesus gesehen, in Philipper 2 heißt es, er machte sich selbst zu nichts und wurde gehorsam bis zum Tod. Das ist meines Erachtens nach der springende Punkt, warum wir nicht durchbrechen zu diesem Leben in der Vollmacht. Weil Dinge da sind in unserem Leben, die uns letztendlich trennen. Und wir wissen das alle. Ich könnte euch jetzt einen riesen Katalog hier aufführen, mit Bildern und alles mögliche. Aber du weißt das. Du kennst diese Dinge, wenn du ein Kind Gottes bist, du kennst diese Dinge, wo der Heilige Geist dir Sachen gezeigt hat, schon seit vielen Jahren, und sagt, ich möchte, dass du diese Sache loswärst. Und du hältst daran fest. Dieser Gehorsam hindert uns sehr häufig, durchzubrechen in dieses Leben der Fülle. Es können ganz viele kleine Dinge sein. Ich könnte dir auch kleine Dinge in meinem Leben aufzählen, wo ich immer wieder merke, wo ich immer wieder in den Ungehorsam reinfalle. Und diese kleinen Dinge, die sind dann die entscheidenden Sachen, die mich dann, die das dann verhindern, dass ich vorwärts komme. Römer 12, Vers 2, Gott will, dass wir durch unsere Sinne erneuert werden, ständig in so einen Erneuerungsprozess reinsehen und uns reinkommen und uns ständig erfrischen und erneuern lassen. Aber wir haben die Möglichkeit, das zu blockieren. Und der Heilige Geist in uns ist so eine ganz sensible Persönlichkeit. Ja, wenn ich da mit meinem Elefant im Porzellanladen Mentalität reinkomme, da zieht er sich zurück. Und deswegen ist es ganz wichtig, du, zwischen dir und Gott, wo gibt es da Dinge in deinem Leben, in meinem Leben, wo ich irgendwo Angst habe, vielleicht mich ganz auszuliefern? Und bei der Angst, das ist ja so eine Geschichte, da haben wir viel schon drüber gesagt, es gibt fromme Angst. Es gibt viel fromme Angst. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein Riesenfaktor in meinem Leben, von meiner Prägung her und vielleicht auch in deinem Leben. So gut du auch vielleicht christlich erzogen worden bist, aber es gibt fromme Angst. Ich habe Angst vor dem Heiligen Geist, das ist ja noch das Nächste. Ich habe Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Ja. Ich habe neulich gehört von einer Person, die hat gesagt, da ging es irgendwie um Verse, die man mitbekommt, und die Person hat gesagt, Gott hat mir so einen tollen Vers gegeben bei meiner Taufe. Und der war so wichtig für mich, denn du musst verstehen, mein Vater hat mir gesagt, wenn du dich taufen lässt, dann bist du meine Tochter gewesen. Und das ist so heftig. Gehorsamsschritt. Das können ganz kleine Dinge sein, aber Ängste, die mich davon abhalten. Und so eine Angst kann auch sowas sein. Oder was heißt kann? So eine Angst ist wie so ein kleiner Dämon, der da ist, der versucht Einzug zu halten. Das kann eine negative Auswirkung sein, und diese Sache gilt es zu brechen. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Der Friedemann hat letztes Mal, erinnert euch, letzte Woche war Friedemann da und er hat gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Geist und geistgefüllt und Seele. Wir können voll hier, voll hier im Worship abgehen und richtig hier Power haben und alles, boah, das ist so cool, ja. Aber meine Seele ist da nicht mit drin, beziehungsweise mein Herz. Und er hat gesagt, es ist so wichtig, dass dieser Glaube, diese Beziehung zu Jesus, dass die mein Herz erreicht. Und das hat auch was mit Gehorsam zu tun. Wenn ihr die Psalmen zum Beispiel lest, da heißt es in Psalm 42, Vers 6, da betet David, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir. So komisch, ja? David redet mit seiner eigenen Seele. Ist er irgendwie krank? Bisschen schizophren? Nein, er ist sich dessen bewusst, ja? Er weiß, dass die Seele oft hinterherhinkt. Er sagt, meine ganze Persönlichkeit muss von dem eingenommen werden. Und es ist wichtig, diesen Schritt nachzuvollziehen, komplett zu gehen. 2. Korinther 10, Vers 5. Wir nehmen jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich spreche das aus. Und ich muss das so häufig tun. Das heißt, ich kann sehr fromm, sehr christlich leben, aber ich lebe letztendlich nicht in diesem Gehorsam. Das heißt, in dieser ganzheitlichen Nachfolge und das komplett mitzunehmen. Und das darf ich erleben in kleinen Schritten. Gott ist nicht der, der uns diesen riesen Hammer auflegt, sondern er tut es in kleinen Schritten. Und das ist einfach mein Wunsch für dich und für uns, dass wir das tun. In diesen kleinen Schritten. Wir können nämlich auch in diesen großen Dingen mächtig auftrumpfen und nach außen hin sehr vollmächtig wirken, aber es ist nicht viel dahinter. Ja, es hat mal jemand gesagt, da gibt es Leute, die Dämonen austreiben wollen und sie selbst haben nicht mal Vollmacht über ein Spülbecken voll dreckigen Geschirrs. Und das ist häufig der Punkt. Warum gibt es so viele, auch christliche Leiter, die voll den Bach runtergehen? Ja? Du hast den Eindruck, boah, was haben die eine Vollmacht, was machen die? Und plötzlich hörst du eine Woche später Ehebruch. Aber auch bei uns Normalos, ich bezeichne mich jetzt auch mal als Normalo, ja? Bei uns Normalos ist die Gefahr genauso groß. Wir haben diesen großen Überbau und das nennt sich Religiosität. Das kann sehr gefährlich sein. Das ist das, was wir nach außen projizieren, nach außen leben. Aber innen drin kommt die Seele, kommt das nicht richtig nach, kommen unsere kleinen Schritte nicht richtig nach. Und ich möchte dich ermutigen, räum dein dreckiges Geschirr auf. Vielleicht ist es auch im wahrsten Sinne des Wortes so. Ja? Zu Hause sieht es aus wie im Saustall und hier, Halleluja. Es können ganz kleine Dinge sein, ja, ganz kleine Dinge sein. Und Gott möchte uns zurück dahin bringen. Vielleicht ist das der kleine Gehorsamsschritt, da wo es anfängt. Und wenn ich da anfange aufzuräumen, in diesen kleinen Bereichen, und dann weitet sich das aus, und dann habe ich die Grundausstattung, den zweiten Teil, Glaube, Gehorsam und G3, ja, kann man sich gut merken. Geistesfülle. Ich hätte auch Geistestaufe dahin schreiben können, dann hätte es nochmal so richtig reingehauen, ja. Dann kommen auch wieder so ein paar Ängste hoch. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Geistestaufe heißt ganz einfach, eingetaucht sein in die Kraft vom Heiligen Geist. Wenn du das noch nie vorher erlebt hast und du kämpfst dich seit deiner Bekehrung so durch das christliche Leben hindurch, ja, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit zu sagen, Heiliger Geist, erfülle mich. Apostelgeschichte 2 sagt Jesus zu den eingeschüchterten, immer noch ängstlichen Jüngern, sagt er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Damit meint er nicht nur, ihr werdet missionieren in der ganzen Welt, sondern ihr werdet Vollmacht haben, im Leben zurechtkommen, weil ihr schafft das nicht alleine. Ich habe es nicht alleine geschafft, sondern nur in der Abhängigkeit vom Vater, denn die Vollmacht, die im Vater war, war auch auf ihm. Und diese gleiche Vollmacht darf auch in uns leben. Und das ist dann vielleicht allerhöchste Eisenbahn, zu sagen, Heiliger Geist, erfülle mich. Komm du. Jesus sagt das seinen Jüngern, er sagt in Lukas 11, Vers 13, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Oh, was? Den Heiligen Geist bitten? Ich dachte, man darf nicht zum Heiligen Geist beten. Doch, das darfst du. Steht nirgends ein Verbot in der ganzen Bibel nicht. Mir wurde aber immer gesagt, merkst du, da kommt schon wieder diese Angst hoch. Und jetzt sage ich einfach, sprich das aus. Komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei mir ein, ja, ein altes Kirchenlied, hast du wahrscheinlich auch schon früher gesungen, da wird auch zum Heiligen Geist gebetet. Und das darfst du dann erleben, dass diese Kraft Gottes uns erfüllt. Natürlich, bei der Bekehrung, bei der Bekehrung, Wiedergeburt, wohnt der Heilige Geist in dir, das ist völlig klar, sonst könnten wir nicht sagen, Jesus ist in mir, ja, ich folge Jesus nach. Aber hier geht es um mehr, hier geht es um Vollmacht. Hier geht es um Vollmacht. Diese Vollmacht, diese Exousia, von der im Neuen Testament hunderte Mal die Rede ist. Lukas 10, 19, ich gebe euch diese Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes. Und das sind diese Dinge. Und da möchte ich dich zu einladen. Wir werden nachher eine Anbetungszeit haben. Ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum die Zeit so kurz war. Eine Zeit haben, wo du einfach nochmal klar Schiff machen kannst und sagen kannst, ich nehme diese Grundausstattung komplett nochmal an für mich. Im Glauben, ich möchte dir glauben, ich möchte dir neu vertrauen, ich möchte gehorsam sein. Du legst ihm alle diese Dinge hin in der Stille, kannst auch hier vorne für dich beten lassen. Und ich möchte mich neu oder das erste Mal füllen lassen mit deinem Heiligen Geist. So, das ist die Grundausstattung. Nur was machen wir damit? Schönes Leben, ja? Der nächste Schritt ist natürlich wichtig. Wie verwenden wir das denn? Nun haben wir von der Vollmacht gesprochen. Wofür ist sie denn da? Um richtige, vollmächtige Lobpreiszeiten zu haben. Auch, ist auch gut, ja? Ist auch schön. Ich glaube, da können wir auch noch viel lernen und weiterkommen und vorwärts kommen und das dürfen wir auch gleich haben. Aber diese Vollmacht, die darfst du einsetzen, dreifach. Zum einen, setz sie ein für dich ganz persönlich. Ich komme zurück zum dreckigen Geschirr. Ja? Wo fehlt dir das? Wo merkst du, ich habe keine Vollmacht über dieses dreckige Geschirr. Es gibt ja so eine Serie im Fernsehen, da geht es um Messies, ja. Das kann man sich kaum angucken. Ey, das ist das ganze Haus voll mit Müll. Und jetzt meint man im Fernsehen, okay, jetzt kommt da einer, der räumt die Wohnung aus und man führt jetzt drei Gespräche mit der Person und jetzt ist die Wohnung wieder renoviert, frisch eingerichtet, die Person geht wieder da rein und es ist alles vorbei, es ist alles geheilt. Nein, es ist nichts geheilt. Ich glaube, wenn du nach einem Jahr wieder in die Wohnung reinkommst, sieht sie genauso wieder aus wie vorher. Die Lösung ist Vollmacht. Die Lösung ist, dass diese Person eine Befreiung braucht. Erstmal braucht sie Glauben, Gehorsam und Heiligen Geist. Ja, diese drei Dinge. Und dann geht es darum, diese Vollmacht für sich ganz persönlich einzusetzen. Wie kannst du damit beginnen, wenn du merkst, es gibt in deinem Leben Dinge, wo du sozusagen, wo du voll eingenommen bist. Abhängigkeiten, Ängste. Das können ja irgendwelche Sachen sein, ja. Jemand hat dir als Kind, deine eigenen Eltern haben dir als Kind immer gesagt, du bist eine Flasche, aus dir wird nie was. Und weißt du, was das ist? Ein Fluch. Und ein Fluch ist wiederum ein Ding, ein Griff, den Satan in der Hand hat. Ich glaube, dass wenn jemand in Jesus ist, ist er ein neuer Mensch. Aber ich glaube auch, es gibt Dinge, die haben Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Und die müssen einfach gelöst werden im Namen Jesu. Und Jesus ist gekommen, der Name Jesu steht über diesen Dingen, über Bindungen, über Schuld, über Sünde. Auch hier wieder, unterschätze die kleinen Dinge nicht. Wir können das auch theologisch fein vom Tisch wischen und können sagen, ich glaube nicht, dass ein Christ dämonenbesessen sein kann. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass der Teufel sehr wohl Strategien hat, wie er unser Leben immer noch beeinflussen kann. Aber der Heilige Geist zeigt dir Dinge auf und wenn du merkst, Moment, hier ist irgendwas und dafür ist die Vollmacht da. Beginne damit, dass du einfach für dich beten lässt. Geh zu einem Ältesten, komm zu mir, komm zu irgendjemand, sag hier, hier ist irgendwas und lass für dich beten. Im Namen Jesu. Das hat so viel Power, das hat so viel Kraft. Da kannst du dich lösen, auch von irgendwelchen Versprechen, die du gemacht hast. Wir haben erst neulich wieder für eine Person gebetet, die gesagt hat, Mensch, ich hab vor 10 Jahren habe ich ein Gelübde abgegeben. Und ich merke, das hat Auswirkungen bis zum heutigen Tag. Wir haben gesagt, okay, dann lass uns dieses Gelübde mal brechen im Namen Jesu. Und das ist so toll zu sehen, wenn Menschen frei werden. Unterschätzen wir diese Dinge nicht. Denn du bist bevollmächtigt. Du bist bevollmächtigt. 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und es versucht er jeden Tag. Er versucht jeden Tag. Und ich gebe das auch zu. Ich merke jeden Tag, wo er versucht, irgendwo seinen Fuß in die Türe zu kriegen. Und wisst ihr, ich beginne jeden Tag in dem Bewusstsein, seine Vollmacht für mich zu beanspruchen. Wenn es hier heißt, setz sie ein für dich. Ich spreche das aus über mich. Jeden Morgen. Warum nicht? Es ist ja da. Jesus ist in meinem Leben. Ich will euch das mal so vorbeten, wie ich das so morgens bete. Ich stelle mich heute ganz bewusst wieder unter den Schutz deines Blutes, unter den Schutz des Blutes Jesu und stehe dir, Gott, zur Verfügung. Heiliger Geist, erfülle mich, zeig mich, was mich trennt von dir, wo Gefahren auf mich lauern und ich nehme jetzt die Vollmacht Jesu Christi für mich in Anspruch und erlaube dem Feind nicht, dass er mich antasten darf und dass nichts dieser Vollmacht im Weg steht, im Namen Jesu. Das hat Power, das hat Kraft. Ich kann auch einfach so in den Tag reinmarschieren. Aber ich brauche den Schutz des Blutes Jesu. Wir haben das jetzt in Jordanien erlebt. Wir haben wirklich erlebt, wie Gott uns beschützt und bewahrt hat. Zwei Tage, nachdem wir weggegangen sind von Jordanien, hatten zwei Älteste, die mit uns unterwegs waren, einen schweren Unfall gehabt. Auf der Straße, mitten auf der Straße, einer von hinten voll reingefahren und hat Fahrerflucht begangen. Er hat jetzt eine schwere Rücken-OP, da können wir für beten, dass sie wieder geheilt werden. Hey, der Teufel ist da, er versucht, uns kaputt zu machen. Er versucht es auch im Urlaub zu machen. Deswegen stelle ich mich unter den Schutz des Blutes Jesu. Setz es ein für dein Umfeld. Ich kann das, wie gesagt, alles nur einschneiden. Seid ihr eigentlich noch da? Könnt ihr euch noch konzentrieren, soll ich aufhören? Gut. Aufhören? Ja. Ja, gut. Wir sind auch gleich durch. Setz dich ein für dein Umfeld. Zum Beispiel, hier spreche ich, wer ist alles verheiratet? Hand hoch. Die Hälfte. 49,5%. Setz sie ein für dein Umfeld. Als Ehepartner. Als Eltern für deine Kinder. Das ist so wichtig. Die Kinder werden belagert. Hey, du schickst sie einmal in Harry Potter rein. Du weißt gar nicht, was die alles beeinflusst, wo die alles beeinflusst werden. Du kannst sagen, oh, ist völlig harmlos. Weißt du das? Und genauso wie da ständige Proklamationen laufen auf dein Kind, in der Schule, im Kindergarten. Im Kindergarten ja schon angefangen. Ja, wo das Kind gefragt wird, bist du eigentlich ein Männlein oder ein Weiblein? Ja? Und hier müssen wir das gegensetzen. Wir können Demos machen, wir können alles Mögliche machen, wir können dagegen wettern, wir können von der Kanzel darüber wettern, aber wisst ihr, das effektivste Mittel ist, die Vollmacht Jesu, das Blut Jesu auszusprechen über unsere Kinder. Das wirkt. Das wirkt. Ihr Ehemänner, ja? Ihr habt euch vielleicht schon oft gefragt, warum steht in Epheser 5, der Mann ist das Haupt der Frau? Das ist völlig klar, wenn ich nach Hause komme, dann muss das Bier parat stehen, ja? Das hat damit, ich will jetzt nicht sagen, leider nichts zu tun, das hat damit nichts zu tun, ja? Aber das hat was mit Vollmacht zu tun. Du als Ehemann hast die Vollmacht, du bist der, wo Jesus als erster dich mal später fragen wird, was hast du mit denen gemacht, die ich dir anvertraut habe? Deine Frau. Du bist der Beschützer, das hört sich doch gut an, oder? So richtig wie so ein cooler Film. Du bist der Beschützer deiner Frau. So, und dann darfst du das aussprechen, morgens früh, wenn du aufstehst und wenn du dann hoffentlich deine Zeit, deine stille Zeit verbringen, sondern sagen, Jesus, ich stelle jetzt meine Familie unter den Schutz des Blutes Jesu. Und ich lese euch mal was vor. Es gibt ein interessantes Buch von Charles Kraft, das heißt, ich gebe euch Vollmacht. Sehr zu empfehlen, ich nehme es jetzt auch wieder mit. Das vierte Mal als Urlaubslektüre. Er betet Folgendes. Wenn ihr meine Frau und unsere Kinder angreifen wollt, müsst ihr zuerst durch mich hindurchgehen, weil ich das Haupt der Familie und damit das Tor zu dieser Familie bin. Doch in der Vollmacht Jesu Christi, der mich von allen Seiten umgibt, verbiete ich euch, dies zu tun, im Namen Jesu. Das ist natürlich heikel, der spricht da mit irgendwelchen unsichtbaren Mächten. Er spricht es einfach nur aus, ja, und sagt, Gott hat mich zum Haupt über diese Familie gesetzt. Und wisst ihr was, das muss sogar der Teufel anerkennen. Wir haben gestern eine wunderbare Hochzeit gehabt von den Prosis. Und ich finde das mittlerweile so cool, das Ehepaar zu segnen. Jan Prosi, unser Worship-Leiter, ihr kennt ihn. Das Ehepaar zu segnen und da vorne zu stehen. Ich segne euch jetzt. Ja? Ihr steht jetzt unter dem Segen Gottes. Und von nun an hat niemand das Recht, eure Ehe anzugreifen. Und wisst ihr was, das hört auch der Teufel. Da muss er sich dran halten, das ist ein Naturgesetz Gottes. Und das spreche ich wieder aus. Und das spreche ich auch aus über meine Kinder. Frage ist natürlich, was ist, wenn du als Frau alleinerziehend bist? Oder wenn du die einzige Gläubige bist in der Familie? Dann lies mal 1. Korinther 7. Da steht die Antwort. Da heißt es, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wir haben das neulich erst wieder praktiziert. Wenn du als Frau hier sitzt, du bist die einzige Christin in der Familie, dann darfst du, auch als alleinerziehende Mutter, dann darfst du diese Vollmacht, diese Autorität für dich in Anspruch nehmen. Das steht im 1. Korinther 7. Weil du bist diejenige, die den Schutz ausmacht wiederum für deine Familie. Das heißt sogar, der Mann ist gesegnet, sogar die Kinder werden hier als heilig bezeichnet. Das heißt, sie sind unter dem Schutz Gottes. Das ist so gewaltig, das hat so viel Power. Und wenn es hier heißt, setz es ein für andere, du darfst andere segnen. Wir schimpfen ja so oft über andere, ich mache das auch so oft. Aber wir dürfen andere segnen. Ich segne dich, so im Stillen auch. Ja? Wenn da wieder so ein Dödel dahinter dir mit der Lichthube Druck macht, ja, und mich macht das wahnsinnig. Das ist, ob ihr es glaubt oder nicht, das macht mich wahnsinnig. So eines meiner großen Angriffe, wenn ich anfange, wenn ich in der Gefahr stehe, diese Person zu verfluchen, ja, oder wenn sie mich überholt, ich denke, wenn ich jetzt James Bond wäre und irgend so, ja. Aber ich darf ihn, stellt euch mal vor, ich fange an, ihn zu segnen. Ich fange an, ihn zu segnen. Ich habe neulich von einem Pastor gehört, der sagt, man, ich mache manchmal, ich muss euch echt zu eingestehen, manchmal mache ich auch Witze, wenn ich so einen Notarzt da vorbeifahren sehe und so. Und ich muss da echt mal Buße drüber tun. Und ein Pastor hat mir gesagt, jedes Mal, wenn ich da einen Notarztwagen vorbeisehe oder ein Polizeiauto mit Tatütata, dann segne ich die da drin sitzen. Ich segne, ich bete für die da verwundet wurden oder was da auch alles passiert ist. Unser Gebet hat Macht. Ich setze es ein für andere. Und dann, das Letzte, was wir uns hier kurz noch anschauen, setz diese Vollmacht ein für deine Gemeinde. Auch das würde hier einen Rahmen sprengen, wo man das alles einsetzen kann. Aber mein Wunsch ist, dass wir das einsetzen in unserer Gemeinde. Wenn du Hauskreisleiter bist, wenn du Teamleiter bist, Gott hat dir die Autorität, die Vollmacht gegeben für diese Aufgabe. Lass auch für dich beten von deinen Teilnehmern und setz das ein. Wenn Leute unter einer Last stehen, bete für sie. Unter denen dem Bewusstsein, wie es im Kolosser 2,15 heißt, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Jesus hat er den Triumph über sie gehalten. Wenn du diesen Vers aussprichst, da läuft der Teufel. Da hat er gewaltig Schiss vor diesem Vers, der hier steht. Er weiß das nämlich. Er ist besiegt. Er ist besiegt. Er hat keine Macht mehr. Ihm ist die Macht genommen. Und ich spreche das aus. Es gibt doch so viele Situationen, ja, vielleicht im Hauskreis. Da ist eine Person und ihr betet schon so lange dafür. Und irgendwie ist das alles so frustrierend. Dann sprecht das einfach auch nochmal aus und sagt, wir sprechen das in die unsichtbare Welt. Jesus, Gott, du hast die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Und in Jesus hast du den Triumph über sie gehalten. Und das wollen wir jetzt hier einfach aussprechen. Werd offensiv. Wir müssen offensiver werden. Wir müssen offensiver werden. Ich muss offensiver werden. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt anfangen, irgendwelche komischen Sachen hier zu vollziehen. Aber das ist, wir haben die Grundausstattung. Wir dürfen sie einsetzen. Und ich habe nicht nur den Eindruck, sondern ich weiß, Gott möchte hier noch mehr tun. Gott möchte hier noch mehr bewegen in uns. Du bist bevollmächtigt. Mensch, hier sitzen 300 Leute, die das Potenzial haben, in der Vollmacht Christi zu leben und die aussprechen können, die Werke des Teufels, sie sind vernichtet in Jesus. Und ich darf mit Jesus vorwärts gehen. Lass uns das tun. Du hast Vollmacht. Nutz das. Und dann, zum Schluss, Paulus spricht in Epheser 6 von der Waffenrüstung. Er sagt, wir haben mit Mächten, mit Gewalten zu tun, deshalb legt die Waffenrüstung an. Da ist wieder die Rede von Glaube, von Gehorsam, von Heiliger Geist. Ja. Legt das an, lebt darin und dann sagt er zum Schluss und betet. Und dann sagt er auch noch und betet für mich. Betet für mich. Das möchte ich gerne noch anfügen. Betet auch für mich als Pastor, betet für Sarah und mich als eure sozusagen Pastoren, als eure Gemeindeleitung mit unseren Ältesten gemeinsam. Wir brauchen euer Gebet. Wir stehen nämlich, wenn ich so eine Predigt halte, ich habe vorher den Eindruck, dass da irgend so ein Panzer über mich drüber fährt, ja, und ich muss mich davon lösen, weil ich merke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und der Teufel schläft nicht. Betet für uns. Der Teufel wird alles dran setzen, wie ich euch das erzählt habe von den Ältesten in Jordanien. Er wird alles dran setzen, da anzufangen und dann bum, 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 einen nach dem anderen vorzunehmen. Müssen wir Angst haben deshalb? Nein, überhaupt nicht. Weil wir haben Jesus. Aber es ist auch wichtig, dass wir gemeinsam im Gebet und miteinander vorwärts gehen. Lasst uns das umsetzen. Und wir wollen jetzt, ja, das Viertel nach, trotzdem gehen wir nochmal in die Anbetung. 20 Minuten nehmen wir uns mindestens noch. Kistenschieber, ist das okay? Ha? Passt, gut. Einen großen Dank an unsere Kistenschieber hier. Die echt. 9 Uhr kommen die, bauen alles auf, 9:30 Soundcheck. Der absolute Hammer. Und gleich geht's auch wieder, werden wir gemütlich unseren Kaffee schlürfen. Schaffen die wieder. Okay, lass uns nach vorne kommen. Ihr beginnt schon mal. Wir gehen in die Anbetung rein. Und wir machen das jetzt so. Hier vorne in der ersten Reihe werden Älteste sein. Und wir werden gemeinsam stehen. Frauen und Männer werden hier sein, um für dich zu beten. Ich möchte dich echt ermutigen. Nimm das in Anspruch. Allein schon, das habe ich so häufig schon gemerkt. Lass uns doch mal aufstehen. Allein schon, wenn du von deinem Platz dich bewegst, gehst die Treppe runter und lässt für dich beten. Das hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Wirklich. Ich habe das schon so häufig erlebt. Das ist schon die halbe Miete sozusagen. Du sagst, Jesus, ich stehe für dich. Und hier vorne werden jetzt die Leute sich verteilen. Das heißt, das wird überhaupt nicht auffallen, wenn du nach vorne kommst und lässt für dich beten. Und wir werden dann einfach für dich beten. Wir werden dich segnen. Vielleicht hast du was Konkretes. Bring das. Wir werden dich segnen. Wir werden die in der Vollmacht unseres Herrn Jesus, die er uns gegeben hat, werden wir aussprechen über dir. Wir werden sagen, wenn es um Sünde geht, soll sie vergeben werden. Wenn es um Heiliger Geist geht, du sollst erfüllt werden. Wenn es um Dinge geht, um Bindung, sollen gelöst werden. Oder ist es vielleicht einfach nur, hey, ich möchte neu gesegnet werden. Morgen fängt die Arbeit wieder an. Und ich brauche einfach den Schutz, die Kraft und betet für mich. Nehmt das in Anspruch. Wir werden auch nicht lang beten, damit da nicht große Schlangen entstehen. Kommt einfach nach vorne, während wir unseren Herrn jetzt loben und anbeten.